Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Diese Welt ist kompliziert genug. Vielleicht kennen Sie ja den Moment, wo man sich Hilfe wünscht, Orientierung, jemanden, der oder die sagt, wo es lang geht, was man tun, lassen, kaufen, essen soll und wo. Hilfe versprechen da schier unendliche Mengen an Rankings, Ranglisten und Ordnungen, die uns die Welt sortieren. Und es gibt wohl nichts, was sich nicht irgendwie in eine Reihenfolge bringen ließe. Die Bundesliga-Tabelle war gestern, heute ist Ranking. Aber ist das immer gut? Mein Kollege Julius Stucke ist sich da nicht so sicher.
Am Anfang, klar, ein persönliches Ranking. Zu den 10 wichtigsten Tugenden des Lebens gehört, die eigenen Vorurteile auch mal zu hinterfragen. Eher auf Platz 1 oder 10? Das sollten Sie entscheiden. Und warum Sie das selber entscheiden sollten, dazu kommen wir hier auch noch am Ende. Aber erstmal mein Vorurteil. Von den vielen Ranglisten, Rankings und Co., denen wir mittlerweile tagtäglich begegnen, ist der allergrößte Teil ziemlich zusammengewürfelt.
Die familienfreundlichsten Städte, die glücklichsten Länder, der beliebteste Händler, beste Orthopäden, Deutschlands Kundenkönige, Ökokönige, Preiskönige, die 10 angesagtesten Bartrends.
Klaus Detloff ist Psychologe und Geschäftsführer von Service Value. Das ist ein Unternehmen, das Rankings und Ratings erstellt. Für große Medienhäuser wie Axel Springer, den Burda Verlag, Handelsblatt und andere. Und Detloff sieht das nicht so negativ wie ich, dem Sortiertrend zum Trotz.
Letzten Endes ist es mehr geworden, man kann schon sagen fast inflationär. Das bezieht sich ja nicht nur auf Siegel, die Kundenurteile widerspiegeln, sondern das geht ja auch in der Textilindustrie oder im Lebensmittelbereich und ganz andere Siegel noch, ne? Also auch Nachhaltigkeitssiegel oder Lieferketten oder so etwas. So, aber nichtsdestotrotz ist es immer noch eine Orientierungshilfe.
Orientierung, wenn es denn vernünftig gemacht ist.
Ohne, wie gesagt, jetzt andere schlecht machen zu wollen, ich nenne ja auch keine Namen, da trennt sich so relativ sichtbar schon die Spreu vom Weizen. Insofern ist es schon sehr wichtig, als interessierter Verbraucher sich auch darüber zu informieren, wie die Methode vonstatten gegangen ist.
Während die 3 schönsten Spaziergänge in deutschen Mittelgebirgen hoch subjektiv sind und auch nichts anderes behaupten, währenddessen wollen die beliebteste Händlerliste oder ähnliches schon objektiv daherkommen, als wissenschaftliche Sortierung. Wie funktioniert das bei Service Value?
Es sind am Anfang 3 Fragen im Grunde genommen. Wer soll bewertet werden? Also das Untersuchungsobjekt. Wer wird bewerten? Die Untersuchungssubjekte. Und was wird bewertet? Die Themenfelder, Innovationskraft eines Unternehmens, Kundenzufriedenheit, Kundentreue etc.
Und dann geht es ins Feld. Es werden Fragebögen programmiert und in die Marktforschung gegeben. Idealerweise von ausreichend vielen Menschen ausgefüllt und dann ausgewertet und geordnet.
Also ich bin von Hause aus Empiriker und der empirische Sozialforschung sozusagen. Und da haben wir natürlich Gütekriterien, die Validität, die Reliabilität und die Objektivität.
Gültig, verlässlich und unabhängig. Und falls es das alles ist, durchaus wirksam.
Wenn man sozusagen auch Untersuchungen durchführt und man sagt, wir haben jetzt 2 Gruppen. Einmal diejenigen, die bei einem Anbieter, bei einem Unternehmen diese Auszeichnung wahrgenommen haben und diejenigen, die das nicht wahrgenommen haben, dann entsteht schon ein großer Unterschied.
Meine Skepsis dem Ranking gegenüber werde ich damit aber nicht los, gerade weil es eine Wirkung auf uns haben könnte. An der Berliner Humboldt-Universität treffe ich Steffen Mau, Professor für Makrosoziologie. Sagt das schon was aus, dass sein Büro im 1. von 5 Stockwerken liegt?
Nee, das ist noch nicht richtig hierarchisiert, weil man natürlich auch jede Hierarchie umdrehen kann. Von daher ist hier die Rangordnung unklar, jedenfalls unklar im Sinne einer Hierarchie mit klarem oben und unten oder besser oder schlechter.
Genau dazu neigen wir Menschen. Wir teilen ein in oben und unten, bringen Dinge in klare Hierarchie, in eine Rangordnung, messen und vergleichen uns.
Das setzt uns schon unter Druck und man könnte das schon vergleichen mit einer nach unten fahrenden Rolltreppe, gegen die sie anlaufen. Also sie müssen permanent was tun, um wenigstens die Höhe zu halten, auf der sie sind. Und wenn sie einfach stillstehen, dann sacken sie eigentlich ab. Beim Ranking ist eigentlich der Status immer nur, wird immer nur zeitlich vergeben. Er ist immer nur unter Vorbehalt bis zum nächsten Wettbewerb, bis zur nächsten Bewertungsrunde.
Wir sind Vergleichswesen. Das haben sich nicht die Ranking-Unternehmen ausgedacht. Aber ist es gut, dieses Prinzip auszuweiten auf Lebensbereiche, in denen es um Qualität oder Vielfalt gehen sollte. Überall wird vereinfacht und sortiert und vielleicht auch aussortiert. Steffen Mau nennt ein Beispiel.
Wenn Sie sich jetzt vorstellen, die Zeitungswelt verändert sich dahingehend, dass jeder individuell auf seinem Endgerät sich Zeitungen nach Beliebtheit bestimmter Autorinnen und Autoren zusammenstellen kann, dann weiß natürlich die Chefredaktion oder der Arbeitgeber, wer hat eigentlich die meisten Leserinnen und Leser und Anhänger. Das weiß man ja jetzt schon. Und dann könnte man sagen, ja, das ist eigentlich eine andere Art von Öffentlichkeit und eine andere Art auch von medialer Welt, wo eben Beliebtheit wichtiger sind als vielleicht eine Kuratierung eines journalistischen Inhaltes.
Ist die beste Krankenpflege die, die mehr Patientinnen und Patienten in weniger Zeit betreut oder die, die sich mehr Zeit nimmt? Wir übertragen Prinzipien aus dem Bereich des Wirtschaftens auf andere Bereiche und die Verfügbarkeit von digitalen Daten, die macht es zusätzlich einfacher, Dinge in Rangordnungen zu bringen.
Wenn ich das Feld der Wissenschaft mal nennen darf, heute kann man mit einem Klick eben einen deutschen Soziologen mit einem chinesischen Astrophysiker vergleichen im Hinblick auf seinen Forschungsoutput und das dauert heute eben eine halbe Sekunde.
Ranglisten sind außerdem schön leicht zu überblicken. Ob die besten Tankstellen oder das Bruttosozialprodukt im Ländervergleich, ein Blick reicht aus. Obwohl es vermutlich besser wäre, häufiger zwei zu werfen. Oder sogar gar keinen. Das eigene Ranking-System aktivieren.
Ich als Psychologe würde immer empfehlen, dass man nicht nur in der Außenwelt sich justiert und orientiert, sondern auch immer seinen eigenen Kopf und sein Gefühl und seine eigene Situation einschaltet. Und dann kann es nämlich durchaus sein, dass ich ein Liebhaber von einem Dienstleister bin, der in jedem Ranking schlecht abschneidet. Also die Welt ist nicht so einfach und so harmonisch, wie man sie glaubt, wenn man mit Zahlen operiert.
Zahlen haben eben so etwas wie eine magische Realität. Also wenn sie erstmal da sind, dann bildet sich relativ stark eine Meinung, wie eigentlich die hierarchische Ordnung der Welt aussieht. Und man darf wahrscheinlich diese Art von Nutzung quantitativer Daten für Rankings auch nicht zum Exzess treiben.